Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Letzte Woche war es die 238. Folge.
Echt?
Ja, und in dieser Woche, also eine Woche später, ist es die 238 plus 1 gleich 239.
Nee, nächste Woche ist die 240. Diese Woche ist die 239.
Diese Woche ist die 238 plus 1, 239. Folge CC2.
Stimmt in der ersten Näherung.
Ja? Wenn ein Apotheker hier mithört, könnt ihr mir ein paar Tabletten bringen. Ich muss mich beruhigen.
So, jetzt kommt die Begrüßung. Heinz Schmitz begrüßt zuerst heute.
Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Das ist also die Folge 239. Ich habe die große Ehre, mal hier das anfangen zu dürfen, die Sendung. Und es gibt wie immer wieder viele interessante Themen. Ich habe eins dafür mitgebracht und der Wolfgang Back hat ein Thema und der Wolfgang Rudolf hat auch was. Und der Peter hat ein Thema. Aber das weißt du, hast erst notiert.
Ich vergesse
aber.
Jetzt kommst du dran. Wolfgang Back hat angefangen wie ein Anfänger. Der Heinz Schmitz durfte dann mal Anfänger sein. Und jetzt fange ich
an. Hat aber viel geredet, oder?
Mit dem Ende. Ja, ich begrüße Sie natürlich auch alle ganz herzlich. Sie haben ja schon gehört, wie wir hier wieder drauf sind. Wir haben noch nicht Karneval. Es ist auch noch nicht der 11.11. Aber man kann ja auch mal ein bisschen.
Ich habe auch noch nicht begrüßt, aber ich begrüße.
Er begrüßt. Naja, gut. Wir werden etwas, ganz Neues berichten. Da haben Sie bestimmt noch nichts davon gehört. Und zwar das Web 2.0. Der Peter Welchering hat da eine Sache ausgegraben.
Wie? Da haben wir noch nichts gehört vom Web 2.0.
Warte, bis ich fertig bin.
Es geht doch seit Jahren über das
Web 2.0. Warte, bis ich fertig
bin.
Der Peter Welchering hat da eine Sache ausgegraben. Und zwar das Web 2.0 wird künftig auch Krimis wiedergeben können, bei denen man an der Geschichte mitschreiben kann. Es wird ein Projekt gestartet, da werden dann ein paar MP3s oder sowas und auch als Text zur Verfügung gestellt und dann können alle Zuhörer per Twitter und was weiß ich wo immer daran mitarbeiten und dann diese Geschichte fortschreiben, also einen interaktiven Krimi. Und da wollen wir mit dem Peter mal darüber sprechen.
Oh, so Gedanken gab es ja schon, ne? Ich kann mich noch entsinnen, dass wir so eine kleine interaktive Sache hatten mit ZDF und ARD. Die waren gleichgeschaltet und dann konntest du mitten in dem Krimi, konntest du dann entweder aufs Erste gehen oder aufs Zweite gehen und hast dann verschiedene Stränge gehört. Also da wurde einer ermordet, da wurde keiner ermordet und dann konntest du nachher wieder umschalten und so weiter. Passte nicht alles, weil das doch sehr viel Arbeit ist, das so genau hinzukriegen. Aber es war schon mal ein Versuch.
Also der, unterschiedliche Wahrscheinlichkeitslinien. Ja,
der aber nicht wiederholt wurde.
Muss man mal Stephen Hawking fragen, wie wir das hingehen. Ja gut, aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Der Heinz Schmitz, der ja recht schelmig hier begrüßt hat, der fand die Sache am Anfang lächerlich, ich habe auch gelacht. Der kommt aber mit ernsthaften Sachen und zwar IT-Forensik,
man muss sich das... Da denke ich an den Bundestrojaner, das war mit Forensik und Bundestrojaner. Wo ist der eigentlich?
Gestorben. Die haben es ja nicht auf die Reihe gekriegt, weil es ging ja einfach.
Also ich meine, wir haben ein bisschen auch dazu beigetragen, dass das in die Diskussion geraten ist. Und ich denke immer noch daran zurück, wie du sagst, dass wenn es den Bundestrojaner gibt und der ist bei mir auf dem Computer, dann spiele ich die deutsche Nationalhymne und stehe auch dazu auf. Ja. Aber das Ding kam nie an, oder?
Nee, ich konnte sitzen bleiben.
An sich schade, ne?
Ja, schade.
Also es war eine Schnapsidee, für die da einfach Geld rausgeschmissen wurde. Und
ja, sag mal, kann man denn sowas machen, ohne dass man dafür bestraft wird?
Politiker dürfen alles machen, ohne dafür bestraft zu werden. Wenn sie jemanden umbringen oder so.
Auch? Umbringen?
Wenn sie niemanden umbringen.
Ach so, niemanden umbringen.
Ja. Aber ansonsten hast du schon mal gehört, dass irgendwelche verplanten Sachen oder irgendwas, dass die Politiker dafür bestraft werden? Hast du schon mal gehört, dass diese ganzen widerlichen Dinge da mit Autobahnen, die da passieren, die da quasi verpachtet werden, dass die Mauteinnahmen dann an Privatfirmen gehen? Und die bauen dann die Autobahn quasi menschenverachtend mit Baustellen, die nur zu Staus und ähnlichen Sachen führen. Oder guckt ihr da an, was da vor 2 Wochen oder 3 Wochen ist es jetzt, glaube ich, schon her, passiert ist mit diesen Atomkraftwerken. Da wird ganz einfach wirklich nur der Industrie ein derartiger Mammon in den Rachen geworfen von unseren Steuergeldern, dass ich mich schäme, dass ich so eine Regierung habe. Tut mir leid, also naja, das ist ein ganz anderes Thema. Kommen wir zur IT-Forensik.
Könnten wir aber auch weiterführen, ne?
Ja, ja, unendlich.
Unendlich.
10 Milliarden Euro Schäden werden jährlich in Deutschland durch Einbrüche in Computer und sowas verursacht.
10 Milliarden.
Ja. 10 Milliarden Euro, das ist also etwas mehr als dein Taschengeld.
Das geht doch noch.
Du musst nicht alles verraten.
Das ist das, was bekannt ist. Die Dunkelziffer ist unbekannt. Viele Unternehmen oder gerade Banken sind einfach zu stolz, das zuzugeben.
Ja.
Wenn man jetzt, also IT-Forensik ist das Thema, was macht man, wenn man sowas gemerkt hat, dass da irgendwas passiert ist? Bis heute gehen vor allen Dingen die Ermittlungsbehörden dazu her und sagen, okay, Stecker raus, Festplatte ausbauen, dann schauen wir mal, was los ist.
Na gut, Stecker raus ist dann gar nicht mal so dumm. Wenn ich also merke, dass da irgendetwas auf meinem Rechner passiert, dann macht es ja Sinn, Stecker rauszuziehen.
Natürlich ist das, was in Memory war,
was für ein Stecker?
Was für ein Stecker? Stromstecker.
Stromstecker oder das gibt ja noch einen Netzstecker.
Du meinst das Netzwerkunterbrechen. Ja. Ja, klar, das Netzwerkunterbrechen ist schon sinnvoll. Aber viele Sachen, gerade bei, wenn man an virtuelle Maschinen denkt, passieren einfach in Memory. Und wenn man den Stromstecker auszieht, dann ist das, was man... Den Zustand, den man da hatte, in dem das passiert ist, ist einfach weg und man kann nicht mehr nachvollziehen, was da passierte.
Also wenn der Staatsanwalt kommt und will sich deines Rechners bemächtigen, dann wäre er dumm, wenn er den Netzstecker rauszieht.
Es geht jetzt ja nicht, dass der gegen mich ermittelt, sondern dass irgendwas, ich habe eine Firma als Beispiel, es ist was passiert, es ist ein Einbruch passiert, entweder intern oder extern, und ich will jetzt feststellen, was los ist. Dann ist besser, den Zustand so zu lassen, wie er ist und dann Spezialisten ranlassen, die untersuchen, was ist nun da passiert. Unterbrechung nach außen ist sicherlich sinnvoll, damit nicht mehr kommt. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass nicht nur über das Internet Hacker reinkommen, sondern dass sehr, sehr viele Angriffe von intern erfolgen, dass frustrierte oder geldgierige Mitarbeiter mit USB-Stick, mit UMTS-Karten oder sowas versuchen, die Daten direkt zu klauen oder nach außen zu bringen. Und das muss man versuchen, dann möglichst einzufrieren. Man muss versuchen zu identifizieren, was ist passiert erstmal. Man muss das alles sicherstellen und dann kann man erst analysieren, was los ist und muss dann die Ergebnisse aufbereiten und daraus Schlüsse ziehen, was passiert ist. Wir wissen, dass eine Software nicht fehlerfrei ist. Und man weiß auch mittlerweile, dass wenn so Einbrüche passieren, dass die Betreiber da nicht ganz unschuldig dran sind. Die haben dann eine Software geschrieben, die haben zum Beispiel eine Web-Applikation geschrieben, haben mit PHP geschrieben und nicht die neuesten Sicherheitscodes eingespielt. Also war das Ding plötzlich angreifbar, weil PHP ist Open Source und wenn da Schwachstellen sind, kann jeder nachsehen und kann erstmal probieren, ob es passiert. Also ist dann eine gewisse Schuldfrage, gewisse Schuld auch bei dem Betreiber denn, nicht nur bei dem Einbrecher. Und da muss man dann sich überlegen, wie kann man übergehen und versuchen, sein System sicher zu machen. Also es ist so, wenn man nur vor den Codezeilen eines anderen sitzt, ist es sehr schwer zu verstehen, was der gemeint hat.
Bei meinen eigenen geht es mir genauso, nach 2 Wochen.
Gut, dafür gibt es zum Beispiel beim Hasso-Plattner-Institut ist eine Software entwickelt worden, zusammen mit der Software Diagnostics GmbH, die bereitet Software grafisch auf. Wenn man den Source Code hat, dann wird im Prinzip eine Funktionsmatrix erstellt der Software. Daran kann denn schon ein Externer sehen, was geht rein, was geht raus, was ist intern verarbeitet. Und kann so einfacher feststellen, wie die Software sich verhält, also wie Software von innen aussieht und wo Schwachstellen sein könnten.
Ja, die Idee haben wir damals mal bei dem Herrn Professor Ziller gehört. Der hat auch so Sachen bei Microsoft gemacht. Und das klingt alles ziemlich ähnlich. Da wahrscheinlich
hat aber keine grafische Software dafür entwickelt.
Doch, man konnte da irgendwie sehen, dass da hakt's.
Also es ist sicherlich eine Sache, die weiterentwickelt wird, um einfach dem einer Prüfinstanz, also nicht der Entwickler, sondern einer Prüfinstanz dahinter, die Möglichkeit zu geben, hat er nun zu viel Mist gebaut oder nicht. Dann gibt es natürlich Sachen, wie die Fortify Software macht, so Schwachstellenanalysen machen. Also einen Angriff auf eine Webseite zum Beispiel fahren oder einen Angriff auf eine Firma fahren und dann versuchen festzustellen, zu protokollieren, was ist passiert, wo sind die Schwachstellen und die dann frühzeitig auszumerzen. Es geht darum, die Fehler, die auftreten können, zu minimieren. Fehlerfrei glaube ich nicht, dass das möglich wird. Aber so Werkzeuge können helfen, die Sachen sicherer zu machen und vor allen Dingen dann auch später, wenn man gescheite Logfiles schreibt und sowas.
Gut, aber Hans, was hilft mir das jetzt dabei, wenn ich einen Rechner einfach vom Stromnetz wegnehme und die Daten im Speicher sind verloren? Da hilft mir die Software
auch nicht. Da hilft die nicht mehr weiter. Das ist das kann man im Vorfeld machen, damit man nicht in die Situation reinkommt. Wenn man das hat, muss man einfach die Situation, die da ist, einfrieren, muss sich Fachleute ranholen, neutrale Fachleute ranholen.
Aber dann laufen ja meine Schadprogramme auch weiter.
Ja gut, die Maschine muss isoliert sein.
Die kann also lustig auf der Platte alles durcheinander bringen, alles verwurschteln, was sie will, nur damit ich das sichern muss. Ist die Frage, ist ein zweischneidiges
Schwert? Ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Und wenn dann einfach ein Rechenzentrumsleiteradministrator den Strom auszieht, kann es sehr kritisch sein. Da müssen dann wirklich, muss verantwortungsvoll mit ausgegangen sein. Und man muss auch die Leute, die mit den Systemen arbeiten, schulen.
Ja, und es gibt natürlich böse, böse chinesische Hacker, die sehr viel weiter sind als jeder Sicherheitsmann hier bei uns. Und die finden dann immer noch ein Loch.
Ja gut, dafür gibt es die Studiengänge in China und Korea.
Tja, was da so manchmal in der Politik passiert, ist für mich fast wie ein Krimi. Aber liest du eigentlich auch Krimis?
Nee?
Gar nicht mehr? Aber früher so mal so die Durbridge-Reihe oder so in vergangenem Jahrtausend.
Also ich zeichne immer, das heißt, die Frau zeichnet immer den Tatort auf vom Sonntag auf den HD-Rekorder.
Welchen? Da gucke ich höchstens mal den aus Münster.
Nein, sonst keinen. Alle. Das ist ein Pflicht-Download. Und Soko Leipzig.
Das ist mir zu doof.
Und was noch so ein paar Dinger und so die weiter. Sodass also immer für mich immer Krimis, wenn ich sonntags mittags mal ins Bett gehe, Krimis parat sind.
Aber die Soko Leipzig, die sind ja so, das sind alles Polizeiübergriffe, widerrechtliche Sachen. Das habe ich mal gesehen. Das kann ja nicht wahr sein.
Das gefällt mir.
Das gefällt dir.
Ja.
Du bist also so ein Brutalinski.
Ja, ich schlafe ja sowieso immer ein. Ich kriege das ja nie mit, was da passiert.
Ja, dann ist es ja egal. Dann kannst du ja auch was Pippi Langstrumpf gucken.
Ja, klar.
Das ist nicht so gewalttätig. Naja. Ja, aber die Sache mit dem Krimis, da gibt es natürlich auch Entwicklungen. Das Web 2.0 hat ja nun eines möglich gemacht. Erstmal hat es sich selbst erschaffen, weil erst der Begriff da war und keiner wusste, was es ist. Hinterher hat man dann die Interaktivität da hineingepackt. Und mittlerweile ist Web 2.0 das, was Web 2.0 ist, ohne dass es jemand wirklich jemals richtig definiert hat. Aber nun kommt im Web 2.0 auch der Krimi. Ich weiß noch nicht, ob du damit was anfangen kannst, wenn du dabei einschläfst.
Aber das müsste
ja interaktiv sein.
Ja gut, das, was ich da so gehört habe von diesem Krimi, der von anderen Leuten in Folgen weitergeschrieben werden soll, ich meine, da hatten wir alles schon. Ich habe das probiert damals, als wir BTX hatten. Da hatte ich so eine heiße Sache vorgegeben, das sollte auch sowas Ähnliches werden wie ein Krimi. Man kommt natürlich dann darauf, dass der Krimi sich besonders eignet dafür. Und da sollten die Leute da weiterschreiben und das sollte aneinander gehängt werden und es sollte ein fertiger Krimi werden. Es ist keiner geworden, weil die Leute so, BTX war auch noch ein bisschen
selten. Du wolltest sagen, so faul waren.
Die waren zu faul, und dir fiel nichts ein. Ob das jetzt besser geworden ist, muss man erstmal abwarten. Leichter geworden ist es natürlich jetzt.
Peter Welchering in Stuttgart, ich grüße dich.
Ja, hallo nach Köln. Es wird leichter, ja. Und wir starten jetzt auch so ein Projekt.
Wir sind hier, glaube ich, ziemlich vorn dran, wenn wir darüber berichten. Aber vielleicht berichtest du erstmal, worum es dabei eigentlich geht.
Ja, im Prinzip, was du schon gesagt hast, es geht um einen Krimi. Die ersten vier Kapitel sind vorgegeben und nach dem vierten Kapitel wird heute Abend eben gestartet. Nach dem vierten Kapitel, da können dann alle Netznutzer, die sich in irgendeiner Weise beteiligen wollen, im Forum, per Twitter, per Mail, eben vorgeben, wohin das Ganze weitergehen soll. Und der Autor, in dem Fall also ich, der Autor, der hat dann den Auftrag, den Krimi so weiterzuschreiben, wie die Internetnutzer, wie die Krimi-Gemeinde ihn eben sich weiterentwickeln lassen will. Das Ganze hat auch schon einen Titel. Der Titel heißt Mailmord in Neckarstadt. Also es geht blutrünstig zu.
Herr Back, was für
Mailmord?
Ja, Mailmord. Hey. Es geht um Mailüberwachung, es geht um Mord. Das Ganze ist natürlich Fiktion, aber es hat durchaus Hintergründe, nicht nur einen. Wir hatten ja vor über einem Jahr hier im Südwesten gleich drei Datenskandale auf einmal. Also ein Landratsamt beispielsweise hat ja seine Mitarbeiter eine Rasterfahndung gegeben, um rauskriegen zu können, überweist da irgendein Sozialamtsmitarbeiter irgendwas an irgendwelche Verwandten. Die Stadt Stuttgart hatte so einen Datenskandal und eine kleine Gemeinde hier hatte auch einen Datenskandal in Richtung Mailüberwachung. Und diese drei Datenskandale, die waren sozusagen der Anlass, das Ganze doch mal so ein bisschen fiktional aufzuarbeiten. Also all das, was da an Überwachung schon möglich ist, ein bisschen zu überhöhen, die Gefahren drastisch deutlich zu machen, nicht nur eben das zu machen, was ich als Reporter immer mache, eben die Chronistenpflicht dann auch wirklich einfach auszuüben, sondern das Ganze eben so ein Stückchen weiterzutreiben. Und da gab es dann eben die Idee, daraus einen Krimi zu machen. Es gab ein Probekapitel, es gab auch schon Verlag, das dann veröffentlichen wollte. Und dann gab es die Idee, zum einen vom Lektor, zum anderen aber auch von Freunden, die beispielsweise in einer PR-Agentur arbeiten oder auch von Kollegen, Mensch, könntest du das Ganze nicht doch so anlegen, dass daraus so eine Art Mitmachkrimi gemacht wird? Weil wir haben doch jetzt die Instrumente, im Web 2.0 eben ein Forum, eben Twitter, eben Mail, wo dieser Mitmachkrimi doch eigentlich eine ganz gute Sache werden müsste. Naja, und das Risiko, dass eben aus dem Krimi dann nichts wird, das ist klein, denn wenn keiner mitmacht, dann schreibe ich ihn eben so, wie ich ihn vorher auch schreiben wollte.
Ja.
Und wenn Leute mitmachen, dann kommen wahrscheinlich noch viel bessere Ideen dabei raus, als wenn nur einer daran sitzt. Und deshalb haben wir dann uns überlegt, okay, starten wir das Ganze und das wird eben heute gestartet. Die ersten vier Kapitel stehen zu lesen im Netz, aber die stehen auch als MP3 zum Downloaden, zum Hören im Netz, sodass die Leute, die das unterwegs hören wollen, sich das eben auch anhören können und dann eben entsprechend zurückmailen, zurücktwittern, zurückforen können, diskutieren können, in welche Richtung die Entwicklung jetzt weitergehen soll.
Kannst du, bevor wir weiterreden, mal sagen, wo ich mir das ansehen kann, die URL und das Forum und so weiter?
Ja, URL und Forum habe ich auf meine Webseite genommen, aus Kostengründen. Ich wollte nicht noch was Neues dafür aufmachen und die Kosten drumherum so gering wie möglich halten. Also einfach unter welchering.de. Und das Ganze steht dann da als Mitmachkrimi.
Gut, und der Titel dieses Mitmachkrimis, wie heißt der?
Der heißt Mailmord in Neckarstadt. Neckarstadt deshalb, weil es die Stadt ja real nicht gibt. Und dann kann sich eben auch keiner auf die Füße getreten fühlen, dass da irgendjemand, der vielleicht mal was Ähnliches, Vergleichbares oder so gemacht hat, da vielleicht gemeint sein könnte.
Aber Neckarstadt ist in deiner Nähe, ne, oder?
Neckarstadt ist natürlich in der Nähe, wobei man muss ja wissen, Stuttgart liegt ja am Nesenbach. Der Nesenbach, das ist derselbe Fluss, der direkt unterm Hauptbahnhof kanalisiert ist. Ne? Liegt am Nesenbach und nicht am Neckar.
Wird er überleben in Stuttgart?
Ja, er soll ja weiter kanalisiert werden.
Gut, also ein ganz neues und recht innovatives Projekt. Wie kann man sich denn jetzt die Mitarbeit vorstellen? Also angenommen, ich höre mir das jetzt heute Abend an und ich sage, das gefällt mir und dann schreibe ich dir irgendetwas per Twitter oder wie auch immer. Und
also jetzt hat der Kollege Rudolf mich ganz böse angeguckt, guckte auf mein iPhone. Dem habe ich verboten zu klingeln.
Ich habe vergessen, das Telefon auszustellen.
Ach, er war's.
Denn
ich wollte gerade sagen, bei mir kann es gar nicht sein. Aber der Wolfgang Back nimmt sein Telefon in die Hand, obwohl ich gehört hatte, dass es bei mir war, aber es kam aus den Kopfhörern. Und ich habe meins auch in die Hand genommen und dann haben wir uns angeguckt und dann wollte er gerade ansetzen, mich zu beschimpfen.
Ja.
Und dann kam die Erlösung.
Ja, ist ganz lustig. Das war gerade der Kollege Wilke vom Publikum Z-Verlag, mit dem eben auch dieser Web 2.0-Krimi gemacht wird.
Ich will mal gucken, dass
ich nachher mal zurückrufe. Ich weiß nicht, was er hat, aber vermutlich geht es so um die letzten Vorbereitungen, dass wir das Ganze doch noch starten können.
Okay. Also, wie kann ich denn jetzt meine Ideen, ich habe also jetzt die Idee, wie das weitergeht, was jetzt noch alles passiert, wie kann ich die dir jetzt rüberbringen? Wie werden die bewertet? Wie werden die da drangehangen oder wer entscheidet dann letztendlich, wenn da 20 oder 100 Ideen kommen, welche genommen wird oder wird das gemischt?
Also die Ideen, es gibt Ausgangsideen, wie es weitergehen könnte, 2, 3 dramaturgische Ideen, die zur Diskussion gestellt werden. Dann kann man sich für diese Ideen entscheiden, einfach per Mail, per Abstimmung im Forum oder per Twitter. Oder man kann eben auch neue Ideen einbringen. Und ich versuche dann möglichst alle Ideen auch wirklich umzusetzen, also auch mal ein paar Nebenfäden unter Umständen aufzumachen, Letztlich sollen dann die Ideen genommen werden, von denen die meisten, die da mitgemacht haben, ihre Ideen eingebracht haben, auch der Meinung sind, dass sie gut sind. Das heißt, unter Umständen haben wir dann mal nach dem einen oder anderen Kapitel vielleicht so Abstimmungsphasen von 3 oder 4 Abstimmungen, ehe dann wirklich sich Mehrheiten auch rausbilden, in welche Richtung die Dramaturgie weitergetrieben werden soll. Und erst dann geht es eben ans Schreiben weiter.
Und die zeitliche Schrittgröße, wie ist das? Wann kommen immer die nächsten Folgen oder ist das nicht fest determiniert?
Ja, wir haben uns so eine grobe Struktur natürlich gegeben. Ich möchte gerne mindestens 2 Kapitel pro Monat haben. Das heißt, jedes Kapitel würde innerhalb von 14 Tagen geschrieben werden. Ich weiß auch, das ist für so ein Projekt ziemlich kurz. Deshalb muss man mal gucken, ob das wirklich geht oder ob wir nicht so in Richtung 1 Kapitel pro Monat kommen.
Wie viele Kapitel gibt es denn?
4.
4?
Bisher gibt es 4 Kapitel.
Aha. Ja,
die
bisher.
Sind schon geschrieben.
Und später?
Naja, also auf mindestens 70, 75 werden wir kommen.
Ein Kapitel, dann 2 Seiten?
Oder? Wie kannst du das so präzise sagen?
Ja, ich muss doch Überblick haben.
Ja, eben. Ich habe mir natürlich schon so eine Handlungsdramaturgie insgesamt überlegt. Ich habe die auch mit einigen Kollegen diskutiert. Und wir haben dann so eine Dramaturgie entwickelt, die ungefähr für so um die 290, 300 Seiten gut wäre. Das macht dann auch der Verlag mit, weil das Ganze soll hinterher als wirklich gedrucktes Buch dann auch kommen. Und eben als Book on Demand dann auch wirklich gekauft werden können, auch gelesen werden können. Ja, und da muss man sich vorher natürlich schon überlegen, wie sieht denn so eine Dramaturgie insgesamt aus? Wie könnte man das denn einpassen? Das heißt aber nicht, dass damit jetzt schon ein Korsett vorgegeben ist, sondern das ist nur eine Möglichkeit, an der dann weitergearbeitet werden kann.
Ja, und das Ganze sollte man im Auge behalten, glaube ich. Das würde vielleicht unseren Zuhörern auch Spaß machen, vielleicht bei uns auch sowas Ähnliches zu machen über die Computer. Irgendwas mit den Computern. Ich hatte letztens gemerkt, da habe ich ein bisschen geschrieben über alte Computersachen und so weiter. Und da waren da unheimlich viele im Forum, die haben auch da was drüber geschrieben. Eigentlich müsste man das rauspicken und müsste sagen, dass es sowas Qualifiziertes, was da zusammenkommt, das könnte man schön veröffentlichen. Neue Ideen.
Web 2.0 gelebt von unserem Korrespondenten aus Stuttgart. Peter, ich finde es eine tolle Idee.
Welchering.de.
Genau,
da kann man mitmachen.
Ja. Welchering.de, ja. So, jetzt wollte ich eigentlich nochmal ein anderes Thema ansprechen. Ich weiß nicht, wer von euch schon etwas über den Memristor gehört hat.
Das ist irgendein neuer Speicherstein irgendwie, der noch seine Fähigkeiten ein bisschen verbirgt.
Peter, weißt du mehr darüber?
Ja, ich habe vor einigen Wochen den Stan Williams, das ist einer der Väter dieser Speichermethode, getroffen und zwar im Deutschen Museum in München. Und ich hatte dann eine gute Stunde Zeit, mich mit ihm und seinem japanischen Vorentwickler zu unterhalten. Und was dabei rausgekommen ist, das sollten wir dann auch in einer der nächsten Folgen mal ganz, ganz ausführlich besprechen, ihn selbst auch zu Wort kommen lassen, weil er hat mir eine Menge aufs Band gesprochen.
Ja, das ist ja toll. Das, denke ich, sollten wir
aber
machen.
Aber in Englisch, ne, oder?
Er spricht Englisch, ja, aber ein Englisch, das man gut versteht. Also ich bin damit zurechtgekommen.
Ja, kann man ja dann auch übersetzen.
Klar,
das ist kein Problem. In einer der nächsten Sendungen. Ich würde sagen, so lange schieben wir das gar nicht raus. Das machen wir dann gleich in der nächsten Sendung.
Liege ich denn da richtig mit diesem neuen Speicherstein?
Ja, Chef. Sehr gut.
Ja.
Eins setzen.
Ja.
Also die Firma Hynix, die hat von HP den Auftrag bekommen, diese Memristoren in Serie herzustellen. Also man hat schon vor Jahrzehnten eigentlich gesagt, dass das so einer der Grundbausteine sein könnte, sein wird. Der Name kommt eigentlich von Memory und von Resistor, also von Widerstand. Das ist ein Speicher, der merkt sich einen Widerstand, auch wenn man den Strom ausschaltet. Und wenn man ihn wieder einschaltet, kann man diesen Widerstand wieder als Wert nehmen.
Das ist 0 oder 1.
Zum Beispiel, ja. So, und das soll irgendwann mal der Nachfolger von Flash und DRAM werden. Ob es so wird, das werden wir sehen. Das wissen wir also heute noch nicht. Aber diese Idee, die ist schon sehr, sehr alt. Es wird aber nicht auf der Basis sein, wie wir es bisher hatten, als USB-Stick oder SSD oder sonst was, sondern es wird eine neue Geschichte werden. Und der Zeitraum für die ersten Produkte, der ist noch gar nicht ganz klar. Aber man spricht im Moment so von ungefähr 3 Jahren. Das sind also meine Informationen.
Es wurde ja auch in der letzten Zeit so hardwaremäßig ein bisschen langweilig. Es ist nicht mehr allzu viel passiert, nicht mehr allzu viel Neues ist rausgekommen, sondern es wurde verbessert und so weiter. Das wäre ja mal wieder was, wo man drüber reden kann.
Mhm. besteht übrigens aus Titandrähten.
Teuer.
Ja, allerdings, man kann solche Titandrähte heute in einer Breite von 3 Nanometer herstellen.
Ach du liebe Zeit.
Das ist also
Wenn ich an meine Finger denke, dürfte mir nicht gelingen. Ja.
Und wenn wir überlegen, dass die kleinsten Flashspeicher heute eine Strukturbreite von 24 Nanometer haben, dann ist das schon was anderes. Ja, Peter, aber du hast ja nun den besten Kontakt gehabt. Kannst du dazu noch ein paar Sachen sagen?
Ja, auch Stan Williams sagt, in 3 Jahren könnte er sich durchaus denken, dass wir da nicht mehr beispielsweise so normale Festplattencomputer haben oder dass der Arbeitsspeicher eines Computers dann aus wirklich bisher normalen Transistoren besteht, sondern dann könnte der mit dem RISC-V eingesetzt werden. Und er hat auch gesagt, er selbst hat viele, viele Monate gebraucht, als er die Ursprungsmanuskripte dieser Entwicklung gesehen hat, entdeckt hat, um überhaupt zu verstehen, was dahinter steckt. Und das sei enorm kompliziert gewesen. Und er selbst hat dann einige Jahre gebraucht, weil die Idee selbst, die ist schon mindestens 20 Jahre alt, einige Jahre gebraucht, um dann auch wirklich so ein ganz aktuelles Projekt aufzusetzen, aus dem dann auch so ein Projekt und ein Produkt entstehen konnte.
Warum hat der Japaner das dann weggegeben, diese tolle Idee?
Also Leon Chua hat den Memristor 1971 bereits beschrieben, schon theoretisch vorhergesagt. Also die Idee ist schon sehr alt.
Ja,
und Stan Williams hat eben genau diese Manuskripte sich erschlossen und dann gesagt, Mensch, da könnte man ein Produkt draus machen. Und dann haben die beiden auch sehr viel korrespondiert, zusammengearbeitet. Ja, das war eine spannende Unterhaltung, spannendes Gespräch. Und da werden wir eben auch große Teile dann in den Computer Club 2 bringen.
Das wäre ganz toll. Das wär toll. Würde ich mich sehr darüber freuen, denn das könnte ein Bauelement der Zukunft sein. Vor allen Dingen, dann könnte man einen Rechner ausschalten und wieder einschalten und er würde an der Stelle weiterarbeiten, wo man vorher aufgehört hat, weil dieser Speicher ja nicht flüchtig ist.
Ist der denn auch so schnell?
Ja, das kann man im Moment noch nicht sagen. Also schnell genug dafür ist er schon. Es kommt auf die Elektronik an, die diese Werte ausliest und so weiter und so.
War der nicht auch schon im C64 drin?
Herr Back, hör auf.
Den konntest du ausschalten, wieder einschalten, dann war er da.
Bei Toshiba werden zurzeit NAND-Chips in 24-Nanometer-Technik gefertigt. Intel hat 25 Nanometer, die sind da ein bisschen drunter geblieben. Und zwar 64 Gigabit im Moment, also 8 Gigabyte. Aber man denkt, dass man in kürzester Zeit diese Speicherkapazität noch verdoppeln oder gar vervierfachen kann. Und auch in den Geschwindigkeiten. Also man kommt bei diesen DDR-Speicher-Interfaces doch schon auf Geschwindigkeiten, die 133 Megabit pro Sekunde sind. Bei Toggle DDR soll es bereits 400 Megabit pro Sekunde sein. Also hier geht's auch weiter. Unsere Speicherstäbe, die wir haben, die wir so in der Hosentasche mit uns rumschleppen, werden schneller, kleiner vor allen Dingen, billiger und größer von der Speicherkapazität.
Also billiger kann man ja kaum noch sagen. Das ist ja schon... Wirklich, also schon, ich kann sie ja schon zum Wegwerfen kaufen.
Ja, Speicher. Peter, brauchst du auch viel Speicher, für deine ganzen Sachen zu speichern? Eigentlich so viel brauchen wir gar nicht, ha?
So viel brauchen wir gar nicht, ne? Vor allen Dingen dieser Mitmach-Krimi, der ist ja Text, ein bisschen MP3, da komme ich mit wenig Speicher aus.
Das ist ja wirklich so, dass man heute eigentlich mehr Speicher hat, als man braucht.
Ne, die guten Sachen brauchen wenig Speicher. Auch gute Texte brauchen wenig Speicher.
Ich habe auch einen kleinen Speicher.
Wer viel Speicher braucht, der hat viel Mist drauf.
Deswegen habe ich einen kleinen Speicher. Ja. Aber du strunzt doch immer, du hättest da 6 Terabyte oder sowas.
Nee, 1 Terabyte Musik und das ist auch ziemlicher Mist.
Und?
Ziemlicher Mist.
Und sonst nichts?
Ja, sonst habe ich natürlich meine wertvollen Texte.
Ja.
CSR kommt zu Cebit und so, das ist ja schon...
Wie viel Terabyte?
100 Kilobyte oder sowas.
Ah ja.
Reiner Text. Ja,
also jetzt verrät er wieder nichts. Also ich habe bei mir ein RAID-System und da hängen 4 Platten drin und ich habe noch ein RAID 1 als Spiegeldings, da sind 2 1,5 Terabyte drin, aber die sind noch ein bisschen mehr als 50% voll.
Ach, du hast eine Platte als Spiegel, ich habe einen Bartenspiegel.
Du hast den Bartenspiegel? Mhm. Dann gibt sich ja zweimal. Und deine Frau erträgt das.
Und du machst das mit dem du spiegelst das mit der Festplatte.
Peter, es hat keinen Sinn mit dem Kerl.
Ach, deshalb hast du auch ein Bad, weil du dich nicht rasieren kannst.
Richtig.
Weil dein Spiegel nicht spiegelt.
Genau, dann müsste ich jedes Mal in den Keller zum Server gehen.
Okay, Jungs, ihr jetzt den Memristor im Bad anwenden wollt, verabschiede ich mich schon mal.
Schönen Dank für die Information. Viele Grüße nach Stuttgart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Peter. So, Ja, den Peter hast du jetzt vergrault.
Nö, der ist ja schon weg.
Ja, ja.
Ach so, deswegen.
Ja. Wir kommen so ganz langsam zum Ende der Sendung. Und wir haben noch ein paar Sachen anzusagen.
Immer das, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollen darauf hinweisen, dass wir eine Internetseite haben, eine Heimatseite haben.
www.cc2.de. Diesmal habe ich es gesagt, als erstes. Genau. www.cc, der Buchstabe, zweimal C und dann Z-W-E-I, so wie er das immer sagt, .de.
Ja. Wir haben einen Shop und den erreicht man natürlich über unser cc2.de. Hm. Und da gibt es schöne Sachen, die man sich da antun kann. Mhm. Ich laufe öfter hier in Köln mit einem T-Shirt rum. Mhm. Macht Eindruck. Mhm. Habe aber noch keinen gesehen, der auch so ein Ding anhatte. Also
ich schon,
in Köln. Ja. Also ich habe die gesehen bei der
Du musst mal mit dem Käppi rumlaufen.
Bei der GI und dann habe ich sie gesehen irgendwo auf der Cebit und so. Dann, ja. Und dann Daumen hoch, meinetwegen beide Daumen hoch.
Und bis zur nächsten Woche.
Und dann zickzack. Hoi.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.